schon in der.
Ich kann es auch festhalten.
Nein, das haben wir ja gleich.
Das bleibt nicht.
Also, wir eröffnen jetzt die Zeitzeugensitzung mit Herrn Professor Ziegler, der freundlicherweise zu uns gekommen ist. Und wir haben es immer so gehalten, dass wir einen eigenen Bericht über das Leben und den Lebensweg hören. Es gehört dazu, dass Herr Ziegler seine Lebenserinnerungen geschrieben hat. Die sind auch schon veröffentlicht, aber das heute ist ja noch etwas anderes. Wo sind die Referenten für heute? Gut, sagen Sie kurz, wer Sie sind und stellen sich also vor. Ich kann es verlesen.
Ja gut, dann fange ich an. Also, ich heiße Lauren Liebold, studiere Geschichte und Biologie und ja.
Das war's.
Vielen Dank. Ja.
Mein Name ist Kitty Schulz, ich studiere Anglistik, Geschichte und Germanistik.
Und die dritte im Bunde?
Ich bin Hubs Eigenstädter und ich studiere Sportgeschichte und Spanisch auf Lehramt, auch im fünften Semester, wie wir alle.
Die Protokollanten werden also zuständig sein für das Tonbandprotokoll der Selbstdarstellung und auch für die Diskussion. Und jetzt, lieber Herr Kollege, haben Sie das Wort.
Vielen Dank.
Sie können sitzen, Sie dürfen aber genauso gut stehen.
Ich bleibe gern ein bisschen stehen. Also, meine Damen und Herren, zunächst mal, ich begrüße Sie sehr herzlich und ich freue mich sehr, dass ich heute bei Ihnen sein darf. Ich freue mich über die Ehre dieser Einladung zu dieser historischen Runde, wenn ich das mal so sagen darf. Ich hoffe sehr, dass ich Ihre wissenschaftliche Neugier und Ihren Wissensdurst befriedigen kann und dass Sie mir viele Fragen stellen, die ich dann hoffentlich auch zu Ihrer Zufriedenheit werde beantworten. Also wenn ich das Ganze so verstanden habe, dann soll ich Ihnen jetzt erst einmal ein bisschen was von mir erzählen.
Ja.
Gut, das will ich dann tun. Also, ach so, darf ich mal fragen, ein Seminar ist ja immer kein Monolog, keine Vorlesung, sondern ein Dialog. Darf ich zwischendurch auch mal eine Frage stellen oder Sie einbeziehen? Gut, dann sind wir uns jetzt über die Modalitäten im Klaren. Und nun zu mir selbst. Also ich bin ein Sonntagskind. Und um das mal vorwegzunehmen, ich wurde in Mähren, Schlesien, 1932, schon lange her, geboren. Das große Land Schlesien, da als Historiker wissen Sie natürlich vieles darüber. Das wurde irgendwann geteilt. Wissen Sie etwas darüber? Darf ich mal fragen, die Historiker unter Ihnen? Schon lange her, ich weiß, also die neuere Geschichte ist das natürlich nicht. Aber der alte Fritz, also Friedrich der Große, der hat mit Maria Theresia in drei Kriegen, die drei schlesischen Kriege, um dieses Land gekämpft. Und Maria Theresia hat verloren schon nach dem ersten schlesischen Krieg. 1742 gab es einen Friedensschluss zu Leipzig. Da wurde dieses Land geteilt. Und zwar in einen österreichisch-schlesischen Teil und in einen preußisch-schlesischen Teil. Da Friedrich der Große ein cleverer Mann war und auch wirtschaftlich dachte, hat er sich das fruchtbare niederschlesische Tiefland, das hat er sich behalten und den Saum darum herum, also das Sudetengebiet, das ist ein Gebirge, müssen wir auf der Landkarte nachgucken, wo das liegt, das hat er sich dann also angeeignet. Und seitdem gibt es diese Trennung in ein Preußisch-Schlesien, heute in ein Polnisch-Schlesien und ein Österreichisch-Schlesien. Das existierte bis 1918, bis zum Ende des Ersten Weltkrieges. Und dann ging die Donaumonarchie unter, wie Sie wissen, und es wurde die Tschechoslowakei gegründet. Dann kam also dieses Österreichisch-Schlesien zur Tschechoslowakei, sodass ich also von meinem Vater her noch ein bisschen österreichisches Blut in mir habe, die Luft eingeatmet habe in der Tschechoslowakei und dann auch heimgeführt wurde ins Großdeutsche Reich 1939. Und wie es dann weiterging, werde ich Ihnen gleich erzählen. Also eine ziemlich bewegte Geschichte. mit meinem Geburtsort, das unmittelbar an der Grenze noch zu Österreich-Schlesien gehören, aber unmittelbar an der Grenze zu Preußisch-Schlesien liegt. Nun, soweit so gut. Ich habe das deshalb so ausführlich erwähnt, weil mit dem Ende des Zweiten, also ich hatte schon gesagt, 1939 kam dieses Gebiet ins Großdeutsche, wurde in das Großdeutsche Reich eingegliedert als sogenannter Sudetengau. Und mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges, da wurde dieses Gebiet der Tschechoslowakei zugeschlagen. Und zwar gab es, das wissen Sie wahrscheinlich, wenn Sie sich für die Geschichte, für die neuere Geschichte interessieren, gab es schon 1942, also noch während des Zweiten Weltkrieges, eine Konferenz in Teheran mit Amerikanern, Russen und Engländern. Da wurde schon festgelegt, dass dieses Gebiet, ja, wie soll ich ein bisschen krass sagen, ethnisch gesäubert werden soll. Das heißt, dass die deutsche Bevölkerung ausgesiedelt werden sollte. Das war aufgrund der sogenannten Benesch-Dekrete erfolgt. Dann gab es eine Konferenz in Jalta, kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Da wurde das nochmal bestätigt und schließlich wurde auf der Potsdamer Konferenz im Herbst 1945, nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, definitiv dieses Gebiet dann also zur Tschechoslowakei zugeschlagen und die deutsche Bevölkerung von dort ausgewiesen. Ich war damals knapp 14 Jahre alt, 13 Jahre und etwas. Und es war halt so, dass, ich will das im Einzelnen nicht aufführen hier, dass ich zu denen gehörte, die mit meiner Mutter zusammen, mein Vater war in der Festung Breslau als Soldat, dass wir unter sehr brutalen Umständen seitens der damaligen tschechischen Machthaber von zu Hause vertrieben wurden, mit nichts außer dem, was wir am Leibe hatten. Ich hatte also das Glück eines völligen Neubeginns, als ich dann eines Tages in Lederhosen und einem kleinen Janker ohne jeglichen Pfennig Taschengeld wieder auf deutschem Boden war. Soweit diese Geschichte. Wir landeten schließlich in Ludwigslust. Das wissen Sie, wo das liegt. Dort habe ich Abitur gemacht, 1951, ja. Und im Übrigen bin ich 1949 in die FJ eingetreten. Ich war kein großer FJler, aber ich hatte fest vor, zu studieren. Das war damals eine schwierige Entscheidung, weil wir, wie gesagt, völlig mittellos waren. Mein Vater ist aus dem Zweiten Weltkrieg nicht zurückgekehrt und meine Mutter war, wie das seinerzeit üblich war, Hausfrau. Also wir kratzten wirklich am Existenzminimum entlang und dann zu studieren war nicht so ganz einfach. Aber es gelang mir also nach dem Eintritt in die FJ zum Abitur zugelassen zu werden und mit einem recht guten Abitur konnte ich mir dann sogar den Studienort auswählen, natürlich im Rahmen der 1949 gegründeten DDR. Und da ich ein großes Fernweh in mir verspürte, in der DDR war man ziemlich eingesperrt. Was lag da näher, als an das damalige Tor der DDR zur Welt zu gehen, nach Rostock und hier in Rostock zu studieren? Also das, wie gesagt, war 1951, dass ich hier begonnen habe. Rostock blutete noch aus vielen Wunden. Die Trümmerfrauen waren noch überall zugange und die Lebensmittel waren rationiert, Lebensmittelkarten waren ziemlich knapp bemessen. Wir Studenten schoben ständig Kohldampf. Das kennen Sie heute alles nicht mehr. Sie wissen ja gar nicht, was Sie zuerst kaufen sollen. Also diese Unruhe hatten wir damals nicht. Wir waren froh, wenn wir irgendwo ein Brötchen ergattern konnten oder irgend so eine Kleinigkeit. Aber das ging vielen so nach dem Zweiten Weltkrieg. Es war ja so, es war eine schwierige Zeit. 1951 kam ich gerade, Sie haben wahrscheinlich schon darüber gesprochen, in die Periode der zweiten Hochschulreform, die 1951-52 stattfand. Und das Wesen dieser zweiten Hochschulreform, ich muss erst mal sagen, die erste Hochschulreform, die war 1946 mit der Eröffnung, der Wiedereröffnung der Universität erfolgt. Sie wissen, im Februar 1946 wurde aufgrund eines Befehls der sowjetischen Militäradministration in Deutschland, der legendäre Marschall Schukow hat diesen Befehl unterschrieben, die Universität wieder eröffnet. Und eigentümlicherweise, das will ich doch vielleicht mal einfließen lassen, mit folgenden Fakultäten, nämlich mit der juristischen Fakultät, sollten Sie sich merken, wenn es um die juristische Fakultät geht, heute wieder mit der philosophischen Fakultät, die allerdings damals dann unter einem anderen Stern stand, ich komme jetzt gleich nochmal darauf zu sprechen, und aus meinem Blickwinkel besonders interessant mit der theologischen Fakultät, die gehörte zu den ersten, die damals bei der Eröffnung wieder dabei waren, und die agrarwissenschaftliche Fakultät. Die medizinische Fakultät war nicht vertreten. Das nationalsozialistische Gedankengut bei den Medizinern war wohl nicht allzu sehr ausgeprägt, aber das gilt wahrscheinlich über die Jahrzehnte und vielleicht sogar über die Jahrhunderte hinweg, wenn man mal die Geschichte der Rostocker Universität durchblättert. Die Mediziner waren immer schon stockkonservativ. Und das fürchteten wohl die Russen, die das also damals wieder in Gang brachten, sodass also die medizinische Fakultät erst später, ich glaube im Herbst, das Ganze war im Frühjahr eröffnet, und ich glaube im Herbst wurde dann die medizinische Fakultät wieder eröffnet. Oder ja. Also ich kam in diese Umbruchphase der zweiten Hochschulreform hinein, und das Wesentliche war, dass das sogenannte gesellschaftswissenschaftliche Studium überall als Grundlage des gesamten Studiums eingeführt wurde. Jegliche Fakultät, jeglicher Wissenschaftszweig wurde mit diesem gesellschaftswissenschaftlichen Studium beglückt. Nun, das bestand aus folgenden Einzelheiten, will ich Ihnen doch vielleicht mal sagen. Im ersten und zweiten Studienjahr, da wurden die Grundlagen des Marxismus-Leninismus gelehrt. Hatten wir alles in der Schule schon x-mal durchgekaut und war stinklangweilig. Im dritten Studienjahr wurde politische Ökonomie gelehrt. Das war ein bisschen interessanter, aber als Mediziner waren, ich spreche jetzt nur für die Mediziner, waren wir an, und sind es bis heute nicht, so sehr an wirtschaftlichen Fragen interessiert. Ich komme vielleicht nochmal auf die heutige sehr bedrückende Situation zurück, wenn Sie das möchten, oder wenn Sie mir da noch ein paar Fragen stellen möchten, will ich die gerne aus meiner Sicht beantworten. Ja, und im vierten Studienjahr, da wurde es einigermaßen interessant, muss ich schon sagen, da wurde nämlich dialektischer und historischer Materialismus gelesen. Und das war insofern interessant, als das zurückging bis auf die alten Griechen, Heraklit mit seinem Panterei, also alles ist im Fluss. Der erste Dialektiker, glaube ich, jedenfalls für mich als Mediziner, es mag auch sonst noch früher irgendwelche gegeben haben, ich weiß nicht so genau. Dann über Hegel, die Phänomenologie des Geistes, berühmtes Werk von Hegel, kennen Sie, haben Sie vielleicht mal reingeguckt. Jedenfalls unter dem Blickpunkt eines dialektischen Idealisten die ganze Geschichte gesehen und dann über Feuerbach bis hin zu Marx und Engels. Also das war nicht uninteressant, muss ich sagen. Und manches ist mir bis heute in Erinnerung geblieben. Das also war die Grundlage für jegliches Studium. So, dann, wie ging es weiter mit meinem Leben? Ja, also Examen habe ich dann nach 5 Jahren schon gemacht. Damals konnte man nach 10 Semestern, heute studiert man 12 Semester und weiß man immer noch nicht genau, was man studiert hat. Damals konnte man nach 10 Semestern Staatsexamen machen in Medizin. Und ich habe das auch gemacht. Da fällt mir was ganz Interessantes ein. Also so in meinem stillen Kämmerlein, ich habe ja viel mit Studenten zu tun gehabt und habe es immer noch, wenn wir vielleicht darauf zurückkommen. In meinem stillen Kämmerlein, da teile ich die Studenten ein in die Realisten. Das sind die, die ihr Studium sehr ernst nehmen, so ernst nehmen, dass sie es in einer Regelstudienzeit abschließen. Und die zweite Gruppe von Studenten, für mich so ganz im stillen Kämmerlein, das sind die Romantiker, die, ja, wie soll ich das ausdrücken, die ihre Neigungen während des Studiums nachgeben, was dann dazu führt, dass ein mehr oder weniger langes Studium die Folge ist. Und seit 12 Jahren habe ich einen Lehrauftrag in Lübeck und dabei ist mir Folgendes über den Weg gelaufen. Da gab es doch tatsächlich einen Studenten, der hat ganze 52 Semester studiert und davon 41 Semester Medizin. Also, meine Damen und Herren, das will auch gekonnt sein. So, also das war Staatsexamen. Und ich hatte schon während des Studiums eigentlich sehr viel praktiziert. Damals war es so, das können Sie sich heute gar nicht mehr vorstellen, wenn man früh in eine Klinik kam, dann wusste man nicht, ob dieser oder jener Arzt noch da war. Also dazu muss man als Hintergrund vielleicht nochmal erklären, 1947 ist für das damalige Westdeutschland der Marshallplan in Aktion getreten. Das heißt also eine massive Unterstützung der Wirtschaft zum wirtschaftlichen Aufbau in Westdeutschland. In Ostdeutschland, das war damals ja noch sowjetische Besatzungszone, gab es das nicht. Im Gegenteil. Hier wurden oder mussten Reparationsleistungen an die Sowjetunion erbracht werden, die das ohnehin ausgeblutete Land enorm belasteten. Da wurden Gleise abgebaut, Fabriken abgebaut und. Es war also wirtschaftlich eine Katastrophe. Und dann gab es 1948 die Währungsreform, auch ein ganz wichtiger Schritt in der neueren Geschichte. In Westdeutschland gab es die Westmark, Hartgeld, harte Westmark, weil das Geld, wie Sie ja wissen, oder wissen Sie vielleicht noch aus D-Mark-Zeiten, ziemlich schwer und hart war. Ich weiß nicht, welche Legierung da war. Und in Ostdeutschland gab es die Aluminiummark. Also die weiche Mark. Das bestand aus Aluminium, der Mark, die Mark und sowas. Also man brauchte nicht allzu viel Gewicht in seiner Hosentasche mit sich herumzuschleppen, um dieses Geld zu transportieren. Aber die Folge war, dass in Westdeutschland dann 1950 jegliche Rationierung der Lebensmittel komplett oder auch sonst Rationierung aufgehoben worden war, während in Ostdeutschland bis 1958 noch die Lebensmittel rationiert waren. Also eine schwierige Geschichte, und diese schwierigen Lebensumstände haben dazu geführt, dass sehr viele Leute, damals ging das noch verhältnismäßig, in den ersten Jahren verhältnismäßig einfach, nach Westdeutschland gegangen sind, und auch in der Medizin war das der Fall. Es war also manchmal wirklich nicht mehr feierlich, wenn man in einer Klinik gearbeitet hat, als Student oder als junger Assistent, dann wusste man tatsächlich am Morgen nicht, ob der Stationsarzt noch da ist, wenn er mal sich verspätet hat, oder ob er schon im Westen war. Das war Gang und Gäbe, und das hat also mit dem heutigen Auswandern nach Schweden oder nach Dänemark, wo da so ein paar Hanseln hingehen, überhaupt nichts zu tun. Das war schon eine ganz gewaltige Belastung. Also, ich darf schnell vielleicht mal weiter in meinem Lebenslauf kommen, 56 Examen, und ich wollte immer Chirurg werden. Das war für mich selbstverständlich. Ich hatte alle meine Formulaturen in chirurgischen Einrichtungen gemacht. Ich hatte auch hier an der Chirurgischen Universitätsklinik eine recht vorzügliche Ausbildung erfahren, und es stand für mich absolut sicher, dass ich Chirurg werde. Aber wie das im Leben immer so ist, da wurde nichts draus, denn man musste damals eine Pflichtassistentenzeit über sich ergehen lassen. Da war ein Vierteljahr Innere Medizin, ein Vierteljahr Chirurgie, ein Vierteljahr eines Wahlfaches und noch irgendwas war, Gynäkologie war, glaube ich, auch noch vorgeschrieben. Also, wie dem auch sei, ich hatte ein Dreivierteljahr in der Chirurgie verbracht, weil man mich immer wieder gebeten hatte. Ich war einigermaßen handwerklich geschickt und konnte mich integrieren, und die waren froh über jede Kraft, die da geblieben war. Ich war ein Dreivierteljahr dort, und dann hatte ich ein letztes Vierteljahr in der inneren Medizin zu erledigen, ein Fach, das nie meine große Sympathie gehabt hat. Eines Tages rief mich mein damaliger Chef zu sich, und ich hatte schon Sorge, dass ich mal wieder was verkehrt gemacht hätte. Aber nein, er erklärte mir, er fragte mich, was ich denn werden wollte und ob ich nicht doch mich entschließen könnte, in die innere Medizin zu gehen. Dann habe ich ihm gesagt, nein, also das möchte ich nicht. Und dann sagte er, wissen Sie, ich habe da folgendes Angebot. Sie wissen ja, es ist der Überseehafen gebaut worden, hier in den Jahren 1957 bis 60. Man hat das damals das Wunder an der Warnow genannt. Es wurden unendlich viele Spenden gesammelt. Es wurden, wenn ich mich recht entsinne, 65.000 Tonnen Feldsteine aus der ganzen DDR nach Warnemünde gekarrt, um diesen Überseehafen zu bauen. Und damit wollte man natürlich dann auch den Überseehandel in Gang bringen. Und da sagte mir Professor Gülzer, das war damals also mein Chef, wissen Sie, ich könnte Ihnen Folgendes anbieten. Wenn Sie sich entschließen, gemeinsam mit dem Medizinischen Dienst des Verkehrswesens der Direktion Schifffahrt zusammenzuarbeiten und dabei sich auch der Tropen- und Infektionsmedizin zuwenden könnten, dann habe ich mit den zuständigen Gremien, das war damals also vor allen Dingen die SED-Parteileitung natürlich, Bezirksparteileitung, da war festgelegt worden, ein junger Assistent könne nach Hamburg gehen, um ans Tropeninstitut gehen, um dort sein Diplom zu machen. Also, meine Damen und Herren, Sie können sich das gar nicht vorstellen, das war wie auf einen anderen Erdteil zu gelangen. Die DDR war hermetisch abgeschlossen, und damals nach Hamburg zu gehen, war also wirklich eine absolute Ausnahme. Und so ging ich dann nach Hamburg, blieb in der inneren Medizin, habe dort mein Diplom gemacht und dann mich eben für die Tropenmedizin interessiert. Ja, was weiterkommt, ist sehr schnell zu sagen. Vielleicht ist es besser, wenn Sie nachher ein bisschen fragen. Für mich ganz besonders, ein ganz besonders wichtiges Datum, das Jahr 1964. Da war ich also noch junger Assistent in der inneren Medizin und bekam einen Lehrauftrag oder überhaupt den allerersten Lehrauftrag, den es hier an der Universität gegeben hat, jemals gegeben hat für Tropenmedizin. Das ist für mich also ein ganz wichtiges Datum. 1966, auch da war ich noch nicht einmal Oberarzt, sondern Assistent, wurde die Abteilung für Tropenmedizin und Infektionskrankheiten als selbstständige Abteilung der Klinik gegründet. Und mir wurde die Leitung dieser Abteilung übertragen. Ja, so bin ich da also in diese Geschichte hineingeschlittert. Und dann gab es sehr, sehr viele Auslandsreisen. Können Sie irgendwo nachlesen. Aber man kann Tropenmedizin nur begreifen und verstehen und auch handhaben, wenn man entsprechende Auslandserfahrung hat. Es wird immer wieder als ein exotisches Fachgebiet angesehen. Aber, meine Damen und Herren, wenn Sie mal überlegen, dass von den etwas über 6 Milliarden Menschen 4/5 in tropischen bzw. in Entwicklungsländern leben und wir, die wir uns als, ich sage das immer mit ein bisschen so Stricheln, als zivilisierte Staaten bezeichnen, ob wir das wirklich sind, das wage ich manchmal schon zu bezweifeln. Aber wir als hochzivilisierte und hochindustrialisierte Staaten, wir machen eine verschwindende Minderheit in der Weltbevölkerung aus. Und in der Medizin ist es so, dass kann man auch nur begreifen, wenn man in solchen Ländern aktiv gearbeitet hat, dass schon heute der allergrößte Teil der Menschheit vom medizinischen Fortschritt überhaupt nicht profitiert. Und wie das bei uns weitergeht, wissen wir auch nicht. Es wird alles immer teurer. In den armen Ländern kann sich das, und Entwicklungsländer sind arme Länder, ehemalige koloniale und halbkoloniale Länder, die wir ja kräftigst ausgebeutet haben. Das kann sich, wie das hier weitergeht, das kann man zurzeit auch nicht voraussagen, aber ich sehe es eher düster an. Ja, was soll ich noch erzählen? Ich habe mich dann natürlich, ich wurde Oberarzt, wenn man wegen Sitzfleisch hat, geht das dann so im akademischen Lebensweg weiter. Dann habe ich mich habilitiert, da muss man natürlich ein bisschen etwas dazu tun. 1967, 1968 wurde ich dann Dozent, und weil ich da immer noch nicht weder in der Partei noch im FDGB war, FDGB war, musste jeder sein, also ich war es jedenfalls nicht, da wurde ich erst 1976 dann, also viele sind, Jüngere sind an mir vorbeigezogen, ordentlicher Professor für Innere Medizin und Tropenmedizin. Und ja, dann kam die Wende, dann ging erstmal alles bergab. Vieles geht ja auch heute noch bergab. Und dann gab es eine Neustrukturierung der Universität. Es gab ein Hochschulerneuerungsgesetz 1991. Und dieses Hochschulerneuerungsgesetz, das muss ich Ihnen doch noch ganz schnell erzählen, weil Sie das vielleicht im Detail nicht so wissen. Das war aus meiner ganz persönlichen Sicht als damals gestandener Hochschullehrer, ich war also 76 ordentlicher Professor geworden, das war ein Spießrutenlauf, ein Hürdenlauf mit drei großen Hürden. Die erste Hürde, die genommen werden musste, war die sogenannte Ehrenkommission. Da wurden also alle überprüft, ob sie, informelle Mitarbeiter der Stasi gewesen sind. Nun, einige Universitätsangehörige haben ohne großes Federlesens die Universität verlassen, waren plötzlich weg. Auch aus meiner engeren Mitarbeiterschaft war das so. Dann gab es die zweite Hürde. Das war die sogenannte Evaluierungskommission. Da mussten drei Gutachten von dem zu Überprüfenden, also von mir beispielsweise, vorgelegt werden. Diese Gutachten, ich weiß gar nicht, ob mussten, aber wurden jedenfalls in der Regel von westdeutschen Kollegen erstellt. Und das waren in der Regel auch jüngere Kollegen. Also ich kann mich nicht beklagen, ich habe auch diese Hürde genommen, aber es war ein Spießrutenlaufen. Und die dritte Hürde war die sogenannte Übernahmeprozedur. Inzwischen, das Ganze erstreckte sich ja von 1991 bis 1992 über ein Jahr. Inzwischen war also ein massiver Stellenplanabbau erfolgt. Ich selbst war zu dieser Zeit aufgrund der Wahlen, die nach der Wende stattgefunden haben, zunächst mal Prodekan für medizinische Betreuung, als Prodekan für medizinische Betreuung gewählt worden. Das Amt wurde dann einige Zeit später in das ärztliche Direktorat des Klinikums überführt. Also unter meiner Ägide, ich konnte gar nicht anders, mussten innerhalb relativ kurzer Zeit 1000 Krankenbetten abgebaut werden. In unserem Klinikum, im gesamten Klinikum. Dass das nicht nur Krankenbetten waren, sondern zu jedem Krankenbett gehört ein gewisses Personal. Das brauche ich Ihnen wohl nicht zu sagen. Also das hat mir sehr, sehr viel Kopfzerbrechen und sehr, sehr viel Schlaflosigkeit bereitet. Aber bis zu einem gewissen Grade war das gerechtfertigt, denn wir hatten war das bei den einzelnen Kliniken sehr unterschiedlich verteilt, aber wir hatten eben zum Teil doch eine verhältnismäßig niedrige Bettenauslastung, sodass unter Wirtschaftlichkeitsaspekten man nun natürlich anders denken musste. Aber, meine Damen und Herren, so schlimm das auch klingt, ich stehe dazu, das, was heute geschieht, dass man den Patienten nur noch als Kostenfaktor ansieht, Humankapital, ein schreckliches Wort, nur noch als Kostenfaktor ansieht, der dazu da ist, um in den Krankenhäusern und Kliniken Profit zu erzielen, das verträgt sich mit meiner ethisch-moralischen Einstellung nicht. Muss ich Ihnen hier ganz klar sagen, und Sie können das auch weiter verbreiten, das ist mir egal. Aber so kann es nicht weitergehen. Und das ist so bedrohlich, meine Damen und Herren, das werden Sie mal merken, wenn Sie selbst heutzutage behandelt werden müssen, was das bedeutet, und Sie werden sehen, wie die Entwicklung hier weitergeht, das ist nicht gut zu heißen. Ich bin während meiner vielen, vielen Auslandstätigkeiten und Auslandserfahrungen mehrmals in den USA gewesen auch. Also da gibt es diese berühmten Ivy League Universities. Privatuniversitäten höchste Ansprüche. Dazu gehört Yale, Harvard, Princeton, Brown. Wir hatten von der Universität her mit Brown einen Freundschaftsvertrag. Also da bin ich wiederholt gewesen aus dienstlichen Gründen. Wir haben dort tropenmedizinische Forschung betrieben. Die Amerikaner haben sich ja mehr und mehr für das warme Ausland entschieden, aus den verschiedensten Gründen, wie Sie wissen. Und sie hatten, wie das in Deutschland auch über lange Zeit üblich war, überhaupt keine Erfahrung auf tropenmedizinischem Gebiet und haben dann nach und nach natürlich massivst aufgeholt auf diesem Gebiet. Und so gab es eine enge Zusammenarbeit auch mit Brown. Also was ich Ihnen sagen möchte ist, ich habe dort das amerikanische Betreuungssystem, medizinische Betreuungssystem kennengelernt und das ist katastrophal in meinen Augen. Vielleicht noch etwas aus für die studentische Sicht. Etwas, das ich zunächst einmal aus der Vergangenheit hervorholen möchte, habe ich vorhin vergessen. Als ich zu studieren begann, 1951, da gab es in der DDR, ob Sie das nun glauben oder nicht, eine Studiengebühr, die bezahlt werden musste. 450 Ostmark war eine Menge Geld. Wir haben weitaus weniger verdient, also wenn man überhaupt Eltern hatte, als das in Westdeutschland der Fall war. Davon von den 450 Mark kriegte 5 Mark der Studentenrat. Da war allerdings auch schon die Sozialversicherung und so etwas dabei. Nun, diese 450 Mark brauchte ein Großteil der Studenten nicht zu bezahlen, weil sie nämlich, der Arbeiter- oder Bauernstudenten waren und die bekamen das also erlassen und es waren nur im Wesentlichen die Studenten, die also ein, was es damals auch noch bisweilen gab, ein einigermaßen gutes Elternhaus oder kräftiges, wirtschaftlich kräftiges Elternhaus hatten. Dies zur DDR. Nun zu Brown. Auch in den USA und auch an diesen hervorragenden Ivy League Universities kann im Prinzip jeder, der leistungsmäßig das erbringt, studieren, unabhängig von seiner wirtschaftlichen Situation. Aber viele können sich das natürlich nicht leisten. Und so haben mir die Studenten, und das gilt für das Jahr etwa so 1979, 80, 81, erzählt, ich weiß nicht, wie das heute ist, erzählt, man benötigte dort zu jener Zeit pro Studienjahr für alles drumherum etwa $8,000, US-Dollar. Und wenn man sich die leihen musste, dann bekam man die auch, aber mit einem Zinssatz von 7-14%. Und Sie können sich vorstellen, was die Studenten am Ende des Studiums für einen Berg an Schulden hatten und immer noch wahrscheinlich haben. Als ich das meinen Studenten in der DDR erzählt habe, haben die gesagt, der macht Propaganda für die SED. Das haben die einfach nicht geglaubt. Aber das ist definitiv so. Oder war definitiv so, wie es heute ist. Es ist wahrscheinlich nicht besser geworden. So, was noch? Ach so, ich bin fast am Ende. Ich wollte Ihnen noch eines erzählen, ja. Also im Rahmen meiner tropenmedizinischen Ausbildung, ich hatte Ihnen ja schon gesagt, es gab eine sehr enge Verknüpfung damals dieses Aspekts der tropenmedizinischen Ausbildung mit dem Aspekt der medizinischen Betreuung von Seeleuten. Es gab den medizinischen Dienst des Verkehrswesens der DDR, die sogenannte Direktion Schifffahrt. Und mit dieser Direktion Schifffahrt habe ich über viele Jahre sehr eng zusammengearbeitet. Ich habe auf der Seefahrtschule in Wustrow, gab es damals eine Seefahrtschule, die ist dann später nach Warnemünde verlegt worden, über eine ganze Reihe von Jahren als Dozent dort unterrichtet. Die Schiffsoffiziere wurden hervorragend ausgebildet in medizinischer Betreuung und es gab ein wahrscheinlich einmaliges auf der Welt, einmalig gutes Betreuungssystem in der DDR, Handelsschifffahrt. Das muss mal gesagt werden. In der zweiten Hälfte der 70er Jahre war die deutsche Seereederei eine der größten Seereedereien überhaupt, mit über 200 Schiffen, die auf allen Weltmeeren fuhren und mit etwa 8000 Mann ständiger Besatzung. Ohne Angst zu haben, dass sie irgendwann gekündigt werden müssten oder wie das heute so üblich ist, mit Zeitverträgen von 1, 2, 3 Monaten. Das gab es nicht. Und dieses medizinische Betreuungssystem wurde allmählich aufgebaut. Die deutsche Seereederei hatte begonnen 1950 mit dem ganz kleinen Dampfer Vorwärts und hat sich dann von Jahr zu Jahr weiterentwickelt zu einem wirklich bedeutsamen Betrieb. Und ich selbst war so eine Art Verbindungsmann zwischen der Direktion Schifffahrt und den Universitätskliniken, denn es gab über Rügen Radio, das war eine der weltweit bedeutendsten Seefunkstellen, es gab noch Radio Rom und es gab Radio Norddeich meines Wissens. Also über Rügen Radio wurde die medizinische Betreuung auch auf tausende von Seemeilen entfernten Schiffen aufrechterhalten. Dadurch, dass wir gemeinsam erarbeitet hatten mit dem medizinischen Dienst des Verkehrswesens ein Handbuch, das sowohl in der Universität vorlag, also in den ersten Jahren war ich das ganz allein, in späteren Jahren kamen dann einige Kliniken, wie zum Beispiel die Augenklinik, die Hals-Nasen-Ohren-Klinik, die Frauenklinik, es fuhren ja auch viele Frauen auf den Schiffen, die kamen, auch die Hautklinik, die kamen dann dazu zu diesem Betreuungssystem. Also es wurde ein Handbuch erarbeitet mit einer Liste der ganz einheitlich, der auf jedem Schiff vorhandenen Geräte und Medikamente, sodass man, wenn man über Rügenradio mit einem, meistens waren es die ersten Offiziere, die an Bord für die medizinische Betreuung zuständig waren, wenn ein Arzt nicht mitfuhr, die dann also die Symptome geschildert haben, dann hat der Arzt hier versucht, sich eine Diagnose zusammenzubauen und anhand dieses Handbuches, dieses ganz einheitlichen Handbuches, das kann man nur in einer staatlich regulierten Seefahrt machen. Wenn jeder kleine Reeder so etwas machen müsste, es gibt viele Vorteile, meine Damen und Herren, für manche staatliche Regulierung. Denken Sie nur an dieses Possenspiel mit der Raucherei jetzt. Also, ich weiß nicht, unsere deutsche Kleinstaaterei, naja, das ist kein Thema für heute. Also das war ein wesentlicher Gesichtspunkt und damit ich eigene Erfahrung sammeln konnte, bin ich selbst auch zur See gefahren 1961-62 und habe dann also aus eigener Erfahrung kennenlernen dürfen, was es bedeutet, wenn man viele tausend Seemeilen von zu Hause entfernt, völlig auf sich allein angewiesen, einen Patienten zu betreuen hat und dann diese oder jene Unsicherheit auch als Arzt auf sich nehmen muss. Ja, 1998 bin ich dann aus dem Universitätsdienst hier ausgeschieden. Seit 1995 habe ich einen Lehrauftrag bis zu diesem Jahr immer noch in Lübeck. Das will ich Ihnen ganz schnell noch erzählen. Also 1995, darf ich das noch schnell tun?
Aber bitte.
1995, da haben mich Lübecker Studenten hier besucht in Rostock und hatten folgendes Problem. Sie hatten ein sogenanntes Ghana Village Project entwickelt und waren nach Ghana gereist, um dort in einem Dorf Entwicklungshilfe zu leisten. Und sie haben, es waren Studenten älterer Semester, und haben sehr rasch dort gemerkt, dass sie mit dem, was sie hier gelernt haben, nämlich mit dieser Hightech-Medizin, überhaupt nichts anfangen konnten. Das Dorf war weit entfernt, also Röntgenapparat oder das gab es alles nicht. Und auch das Krankheitsspektrum ist ein ganz anderes. Da vielleicht nur mal zwei Zahlen, die Ihnen das vergegenwärtigen sollen. Also mit Tropenmedizin verbindet man ja heute im Allgemeinen nur Malaria, aber das macht nichts. Nur vielleicht an diesem Beispiel. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass es pro Jahr etwa 300 bis 500 Millionen neuer Malariafälle gibt. 300 bis 500 Millionen neuer Malariafälle. AIDS steht bei Ihnen ganz im Vordergrund. 40 Millionen AIDS-Kranke. Sie sehen die Relationen. Eine andere Zahl, eine der schwerwiegendsten tropischen Wurmerkrankungen ist die Schistosomiasis oder Bilharziose. Über 200 Millionen, das ist eine lebensgefährliche, lebensbedrohliche Wurmerkrankung, über 200 Millionen Erkrankte. Kein Mensch weiß hier etwas umzugehen. Wenn Sie mal irgendwelche jüngeren ärztlichen Kollegen fragen, die nicht gerade Tropenmedizin gehört haben, haben Sie nie etwas davon gehört. Über 200 Millionen Kranke, wie gesagt, im Verhältnis zu AIDS 40 Millionen. Nur um mal die Relationen Ihnen aufzuzeigen. Ja, und die kamen also zu mir und seitdem habe ich da nun noch so Lehrverpflichtungen in Lübeck. Damit bin ich am Ende, meine Damen und Herren. So ein ganz kurzer, knapper Überblick. Wenn Sie Fragen haben, werde ich versuchen, sie einigermaßen wahrheitsgemäß zu beantworten.
Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Es geht auch mit den Fragen gleich los, aber ich darf erwähnen, ich behaupte immer, wir sind dann befreundet oder verwandt, aber ich kann hier mal aus der Familienkiste plaudern. Mein Vater in Rostock promoviert 1931, ging dann in den Busch und war Tropenarzt in Liberia. Und ich habe aus der Familienüberlieferung genau das, was Sie sagen. Da ging es um Brüche und um Elefantiasis und solche Dinge und überhaupt nicht um eine Schulmedizin, die man 1930 hier auch schon lehrte oder lernte.
Ja, natürlich. Ja, ja. Vielleicht darf ich dazu doch noch eine ganz kleine Ergänzung sagen, meine Damen und Herren. Also die Tropenmedizin, und das liegt mir doch noch am Herzen, um Ihnen das nochmal zu vermitteln, weil man das im Allgemeinen nicht weiß, ist ja auf das Engste verknüpft mit Deutschland, also in Deutschland, Tropenmedizin in Deutschland, mit Deutschland als Kolonialmacht. Sie wissen, 1871 wurde Wilhelm I. deutscher Kaiser. Und Bismarck spielte eine ganz große Rolle. Und dann gab es 1884 Reichstagswahlen. Und Bismarck konnte diese Reichstagswahl, obwohl er selbst gar nicht mal so sehr begeistert davon war, eigentlich nur gewinnen, weil er die Kolonialfrage in den Mittelpunkt dieser Reichstagswahlen gestellt hatte. Und damals begann also für 35 Jahre etwa, also bis 1918, die deutsche Kolonialzeit. Und Deutschland war eine Kolonialmacht. Denken Sie an die deutschen Kolonien in der Südsee, also Samoa, Papua-Neuguinea, das Bismarck-Archipel. Dann die deutschen Kolonien in China, die Halbinsel, die ganze Halbinsel Shantung mit dem Zentrum Kiaochu. Ich habe dort selbst gearbeitet, jetzt auch noch nicht mehr unter der Kolonialzeit, sondern ein bisschen später. Das war deutsche Kolonie. Deutsche Kolonie Togo, Kamerun, Westafrika. Dann Deutsch-Südwestafrika, das heutige Namibia. Und Tansania, Deutsch-Ostafrika, Sansibar. Madagaskar, das alles waren deutsche Kolonien. Deutschland hatte also ein Territorium sich in dieser Zeit angeeignet, das etwa fünfmal größer war als das Territorium des Heimatlandes. Und da gab es natürlich außerordentlich viele andere Erkrankungen und man musste sich mit diesen Dingen beschäftigen. Die deutschen Kolonien waren genauso verschrien wie die englischen und die französischen und die spanischen oder die portugiesischen Kolonien unter dem Aspekt des Herrenmenschen, also die Eingeborenen wurden als Untermenschen, als Sklaven und so weiter, modernerweise als Sklaven, die eigentliche Sklaventransport, die Zeit, die lag ja schon weiter zurück, betrachtet. Aber es gab auch positive Aspekte und diese positiven Aspekte betrafen unter anderem die Medizin. In Deutschland Deutschland war einmal führend auf dem Gebiet der Herstellung tropenmedizinischer Medikamente. Dann gab es hervorragende Tropenmediziner wie zum Beispiel Robert Koch, der insgesamt 8 Jahre gegen die Cholera, gegen die Trypanosomiasis, also gegen die Schlafkrankheit, gegen die Malaria gekämpft hat. Bernhard Noch, der das Tropeninstitut in Hamburg gegründet hat, 1901. Also alles das waren hervorragende Vertreter deutscher Tropenmedizin und es wurde in den deutschen Kolonien auch neben diesen unmenschlichen Behandlungen zum Teil der eingeborenen Bevölkerung, aber doch für eine vernünftige Infrastruktur gesorgt. Ganz im Gegensatz zum Beispiel zu den Franzosen, die das ziemlich verlottern ließen alles. Das können Sie heute noch, wenn Sie nach Togo kommen, erleben. Infrastruktur war also ein positiver Aspekt und ein Gesundheitswesen, das allmählich aufgebaut wurde und auch die einheimische Bevölkerung betraf, denn man fürchtet natürlich die Übertragung von Infektionskrankheiten von der einheimischen Bevölkerung auf die Kolonialsoldaten, auf die Verwaltungsangestellten und so weiter. Also da wurde enorm viel gute, lobenswerte Arbeit geleistet. So viel dazu.
Ja. Die Rednerliste öffentlich ist, habe ich jetzt Daniel Kötzing und dann Hilde Michael, ganz sicher. Und wir werden dann weitersehen. Bitte.
Sie hatten gesagt, dass Sie in Hamburg Ihr Diplom gemacht haben. Das fand ich jetzt doch auch erstaunlich, denn zu der Zeit, wo Sie es gemacht haben, sind ja doch ein Großteil der Akademiker auch, aber auch anderer Menschen, unter anderem über Westberlin geflüchtet. Und wie haben Sie das geschafft, dieses Vertrauen dort bei der SPD aufzubauen?
SED. Ich war auch nie ein Mitglied der SPD. Also ich bin auch heute absolut nicht parteilich gebunden. Aber die Frage ist eine schon sehr wichtige und ich will sie Ihnen ganz ehrlich beantworten. Als ich nach Hamburg ging, wie gesagt, da hatte ich Rückenwind von Seiten der SED-Bezirksleitung. Ich hatte Rückenwind von meinem Chef, also in der Klinik, der mich freigestellt hat für diese Zeit. Ich hatte die positive Unterstützung der Direktion Schifffahrt, des Medizinischen Dienstes des Verkehrswesens. Und ich hatte nichts, das mich hier halten hätte können. Persönlich besaß ich nichts. Ich hatte eine Studentenbude, die weitaus kümmerlicher war als Ihre heutzutage, mit Sicherheit. Das war alles. Warum bin ich nicht in Westdeutschland geblieben? Erstens, ich hatte hier meine Mutter. Ich sagte Ihnen schon, mein Vater war im Krieg geblieben und ich hätte meine Mutter unmöglich hier allein zurücklassen können. Das war ein wesentlicher Gesichtspunkt. Ein anderer wesentlicher Gesichtspunkt für mich, und das mag für Sie vielleicht ein wenig pathetisch klingen, war folgender. Dieser Staat hatte mir die Ausbildung ermöglicht, hatte mir das Studium ermöglicht, er hatte mir eine Perspektive geboten. Ich sah die Notwendigkeit, hier ärztlich zu helfen. Ich bin immer nur als Mediziner unterwegs gewesen, nie als Politiker. Mich interessierten diese Dinge letztendlich sekundär. Vielleicht kommen wir da nochmal zurück auf das, was 1953 oder 56 oder so passierte. Also ich hätte es mit meiner Auffassung von Moral nicht vertragen, wenn ich hier alle diese Dinge über Bord geworfen hätte und einfach im Westen geblieben wäre. Ich hatte viele andere Möglichkeiten. Ich bin sehr viel ins Westliche und ins südliche, westliche, südliche Ausland gereist. Ich hätte überall, auch in späteren Jahren, bleiben können. Das stand für mich nie zur Debatte. Dabei muss ich nochmal sagen, ich war weder informeller Mitarbeiter, noch war ich Mitglied der SED, noch war ich, also bis kurz vor meiner Berufung zum ordentlichen Professor, da musste ich dann in FDGB eintreten, sonst wäre es nichts geworden. Und mein Parteisekretär in der Klinik, der kam dann zu mir und hat gesagt, also wenn du jetzt da nicht eintrittst, dann können wir dir auch nicht mehr helfen. Dann bin ich also 1976 in den FDGB, in den Freien Deutschen Gewerkschaftsbund, eingetreten. Also es gab, wie gesagt, sehr unterschiedliche Auffassungen. Man sagt heute oder schiebt heute vielfach in den Vordergrund, das gehört auch zur ehrlichen Aussage, dass die allermeisten in den Westen gegangen wären, weil sie politisch unterdrückt wurden. Das stimmt definitiv nicht. Sie gingen wegen der besseren Lebensverhältnisse nach dem Westen. Das ist ja auch verständlich, menschlich durchaus verständlich. Aber politisch unterdrückt wurden eigentlich nur die, die in einen eklatanten Konfrontationskurs zur SED gingen. Bis zu einem gewissen Grade, meine Damen und Herren, ist das in jedem Staat so, dass wenn sie gegen etwas sind, dann gewisse Konsequenzen auf sich nehmen müssen. Tut mir leid, dass ich Ihnen das so klar sagen muss.
Jetzt habe ich Hilde Michael, dann, Moment, jetzt habe ich Heiko Marski, das müssen wir ja nun genau aufschreiben. Dann habe ich Sven Lübbe. Noch Wortmeldung? Erstmal nicht. Bitte, Hilde.
Ja. Sie haben uns geschildert, dass auch in DDR-Zeit Sie in nicht-sozialistisches Ausland reisen durften und sicherlich da auch zahlreich Kontakte knüpfen konnten. Gab es dann hier wieder in DDR irgendwelche Art Einschränkungen, wo Sie gesagt haben, okay, ich muss damit leben? Oder wie sah denn im Prinzip Ihre wissenschaftliche Kommunikationsmöglichkeit aus?
Ja, also es gab sehr enge Kontakte, sowohl in das, wie man damals sagte, sozialistische Lager, als auch in das kapitalistische Lager. Die Zusammenarbeit war sehr gut. Sie wurde auch seitens der Universität sehr gefördert. Wir hatten waren eine derjenigen Universitäten in Deutschland, in der DDR überhaupt, die allermeisten Auslandskontakte hatten. Das war zu verdanken Herrn Professor Klinkmann, der in dieser Hinsicht eine unwahrscheinliche Kommunikationsfähigkeit bewiesen hat und für die gesamte Klinik, nicht nur für mich, sondern für die gesamte Klinik, sehr, sehr viele Auslandskontakte vermittelte. Und wir hatten auch in der Klinik, da war ich keineswegs allein Reisekader, sondern wir hatten eine Vielzahl von sogenannten Reisekadern. Die Kontakte mussten natürlich immer, wenn wir jemanden eingeladen haben oder wenn wir selbst hinreisen wollten, auf einem ziemlich umständlichen Weg beantragt werden, dann wurden sie abgelehnt. Aber das ging nicht nur mit Westkontakten so. Viel gravierender waren die Kontakte zur Sowjetunion. Wir hatten ja eine deutsch-sowjetische Freundschaft. Das wissen Sie. Das stand überall geschrieben. Und darf ich Ihnen aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich habe eine Vielzahl von Kongressen, Tagungen mit internationaler Beteiligung während dieser vielen Jahre meiner Tätigkeit organisiert. Und da gab es immer eine bestimmte Relation zwischen Vertretern aus dem Osten, also zwei Drittel Osten und ein Drittel Westen. So mussten die verteilt sein, nicht wahr? Und dann war es halt so, ich war selbst am Marcinowski-Institut, das ist ein sehr berühmtes Tropeninstitut in Moskau, das das älteste Tropeninstitut auf der Welt überhaupt ist, nämlich schon 1840 oder so gegründet wurde, während die bedeutenden Tropeninstitute in der westlichen Welt, also Hamburg 1901, London, Liverpool 1900, 1899, 1900, Rio de Janeiro 1902, also alle um diese Zeit erst gegründet wurden. Ich hatte also viele Kontakte zu sowjetischen Kollegen und die hat man dann versucht einzuladen, weil es auch da viel interessante Dinge gab. Im Süden der Sowjetunion gab es enorme tropenmedizinische Probleme beim Bau des Amudarya-Kanals. Das war also grotesk, was dort stattgefunden hat. Naja, also die hatten jedenfalls große Erfahrungen. Dann haben wir sie eingeladen und haben das im Programm ausgedruckt. Und dann wurde der Kongress begonnen und siehe da, es kam ein Vertreter aus der Sowjetunion, aber nicht der, den wir eingeladen hatten, sondern irgendeiner, der mit dem Thema gar nichts anzufangen wusste und dann irgendeinen Vortrag hielt, der also auch gar nicht in die Tagung passte. Das war vielleicht eine kleine Ergänzung zu dem, was Sie gefragt haben.
Heiko Maski, bitte.
Ich hätte jetzt eine Frage eher aus der inhaltlichen Perspektive, der medizinischen Perspektive. Sie haben ja selber gesagt, dass Sie im Tropeninstitut sitzen. Welche Rolle spielte denn damals auch in der medizinischen Forschung alternative Medizinsysteme, wie zum Beispiel Ayurveda oder auch Qigong, womit ja Milliardenvölker behandelt werden, erfolgreich,
ja.
Die sich ja bis heute nicht wirklich durchsetzen
konnten?
Ja. Welche Rolle spielte das denn in der Forschung?
Ich will Ihnen das sagen. Ich habe längere Zeit in China gearbeitet. Und ich habe dort zum ersten Mal Akupunktur, Akupressur kennengelernt. Und ich war erstaunt, was man damit alles machen kann. Jede einigermaßen gut ausgebildete Krankenschwester in den allermeisten chinesischen Krankenhäusern konnte damals, ich habe nach der Kulturrevolution leider den Kontakt zu China verloren, konnte damals die wichtigsten Akupunkturpunkte bedienen. Und ein Beispiel nur, also wenn jemand eine Gallenkolik hatte, nichts Entzündliches dabei war, sondern lediglich Steine in der Gallenblase, die Ursache für die massive Kontraktur, für den Krampf der Gallenblase waren, dann war das eine exzellente Indikation für die Akupunktur. Also, das spielt dort eine große Rolle. Bei uns hat es keine Rolle gespielt, überhaupt nicht. Keine dieser Naturheilverfahren hat hier eine Rolle gespielt. Ich weiß nicht, ob es irgendwo im ganz Kleinen diesen oder jenen gegeben hat, der sich dafür besonders interessierte, aber im Großen und Ganzen spielte es zur Zeit der DDR keine Rolle. Das lag einmal daran, dass wir keine auf diesen Gebieten ausgebildeten Leute hatten. Wir waren also froh, wenn wir das bedienen konnten bei dem Ärztemangel, den wir ständig hatten, das bedienen konnten, was die tägliche Routine eben erforderte. Aber ich stimme Ihnen zu, es gibt in den Naturheilverfahren sicherlich eine Fülle von noch nicht genutzten Möglichkeiten, die wir mehr und mehr kennenlernen werden und die wahrscheinlich sich auch mehr und mehr einbürgern werden. Denn für mich ist eines ganz gewiss, das, was wir heute als Medizin im weitesten Sinne bei uns als Medizin betreiben, ist eine Art überproportionaler mechanistischer Medizin. Ein Beispiel: Wenn sich heute jemand einen Arm bricht, dann wird der als erstes genagelt. Vor kurzer Zeit hat sich meine Frau Elle und Speiche, so nennt man das im nichtmedizinischen Bereich, des Unterarms gebrochen. Ich habe sie dann zur Chirurgie gebracht und die wollten natürlich sofort nageln, weil es ein bisschen disloziert war, das heißt ein bisschen verrückt war gegeneinander. Da bin ich in energische Konfrontation zu den dort tätigen, es war ein Sonntagabend, wie das immer so passiert, gekommen. Und erst nachdem ich sehr unmissverständlich meine Meinung geäußert hatte, ich kann das manchmal tun, hat man sich dann entschlossen, den Arm einzugipsen. Und meine Frau hat heute wieder einen Arm, der also nicht zu einer offenen Fraktur wurde, keine Infektionsmöglichkeit bot. Das wird weitgehend unterschätzt heute bei all diesen mechanistischen Verfahren. Und sie hat keinerlei Beschwerden, das ist nichts zu sehen, es ist alles gut verheilt. Dies nur als ein Hinweis auf Naturmedizin und das, was bei uns hier heute in die andere Richtung hinein übertrieben wird. Also bitte verstehen Sie mich nicht recht. Nichts gegen die enormen Möglichkeiten der modernen Medizintechnik. Aber sie sollten strengstens indiziert angewandt werden und nicht, wie das heute so üblich ist, so über den Tisch geworfen werden. Sehen Sie, wenn ich heute in eine Klinik komme und ich begegne einem, sagen wir mal, etwas, manchmal aber auch schon mittelalterlichen Arzt, dann hat der meistens ein Stethoskop um den Hals hängen als Statussymbol. Aber ob er mit diesem Ding jemals richtig umgehen kann, konnte, das wage ich wirklich zu bezweifeln.
Gut. Sven Lübbe. Bitte entschuldigen Sie.
Welche Forschungsschwerpunkte
ja.
und welche Möglichkeiten Sie hatten?
Ja.
Vor allen Dingen noch, welche Art der Krankheiten Sie erforscht haben?
Ja.
Das ist eine wichtige Frage. Also, Sie müssen zunächst einmal davon ausgehen, als Grundlage für das, was ich Ihnen sagen möchte, dass es in der DDR, also auf dem Gebiet der DDR, zu der Zeit, als ich mit der Tropenmedizin begann, überhaupt keine Tradition auf diesem Gebiet gab. Die Tropenmedizin war damals in den 50er Jahren streng lokalisiert auf das Tropeninstitut in Hamburg. Das ging noch auf die Vorkriegszeit zurück. Und später kamen in Westdeutschland dann noch einige andere, also München beispielsweise, Tübingen und so weiter dazu. Zweitens, die Arzneimittelindustrie, die in der Forschung eine große Rolle spielt in der Medizin, hat in der DDR keine Tradition auf tropenmedizinischem Gebiet gehabt. Die Arzneimittelindustrie hat aber in Westdeutschland eine enorme medizinische Bedeutung gehabt. Also vielleicht zwei Beispiele. Das eine ist, unmittelbar vor dem Zweiten Weltkrieg wurde in Deutschland erstmals synthetisiert das hervorragende Malariamittel Chlorochin. Sie haben vielleicht davon schon mal gehört. Dieses Medikament war die Geheimwaffe im Afrikafeldzug im Zweiten Weltkrieg. Und die Alliierten haben alles daran gesetzt, um durch Spionage an dieses Medikament heranzukommen. Es ist ihnen nicht gelungen. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg mussten die Patente übergeben werden und dann wurde das Chlorochin, das eine so hervorragende Wirkung gegen die Malaria entwickelt hat, zur Grundlage für das Malaria-Ausrottungsprogramm der WHO 1955, das damals gestartet wurde. Das ist das eine. Das zweite Beispiel, das ich Ihnen nennen möchte, die zweite Großtat, letzte Großtat in der westdeutschen, in der traditionsreichen westdeutschen Pharmaindustrie war das Praziquantel von Bayer. Also Bayer, eine renommierte Firma, wie Sie wissen, mit einer sehr traditionsreichen tropenmedizinischen Forschung. Eines der allerwirksamsten Antihelmintika, Breitbandantihelmintikum, das es überhaupt gibt, 1979 als letztes produziert. Und dann gab es keinerlei tropenmedizinisch relevante Forschung auf dem Arzneimittelsektor in Westdeutschland mehr. Und zwar hat man sich dann dort spezialisiert auf solche wirtschaftlich ertragreichen Lifestyle-Medikamente gegen Haarausfall, gegen Fettsucht, gegen Impotenz. Das bringt alles viel Geld, aber wie viel es nutzt, sei eine andere Frage. Nun, in der DDR, und jetzt komme ich zu dem, was Sie gefragt haben, Forschung, gab es dieses also nicht. Wir hatten keine Basis auf dem Arzneimittelsektor, der eine ganz entscheidende Rolle spielt. Was wir gemacht haben ist, wir mussten ja zunächst einmal alles daran setzen, diejenigen Leute, die zu uns kamen, das waren sehr, sehr viele Ausländer, viel mehr als Sie das glauben, Vietnamesen, Kambodschaner, Südamerikaner, die hier ihre Ausbildung durchliefen, die hier ihre Arbeit fanden, Tausende von Vietnamesen beispielsweise, die hier gearbeitet haben. Diese Leute mussten, das war gesetzlich vorgeschrieben in der DDR, untersucht und notfalls behandelt werden. Um sie aber zu untersuchen, konnte man beispielsweise parasitologisch untersuchen, konnte man natürlich mit mikroskopischen Verfahren dienen. Aber was wir nicht hatten und nicht konnten, waren serologische Untersuchungsverfahren, denn die Antigene, die man dazu benötigt, waren und sind sehr teuer. Sie müssten von weit her importiert werden, also zum Beispiel das Pasteur-Institut in Paris stellt solche Dinge her für sehr, sehr viel Geld. Und meine Aufgabe hier war, gerade auf diesem Sektor solche Diagnostika zu entwickeln. Das haben wir auch gemacht, und zwar vorzugsweise unser Forschungsthema, auch gemeinsam mit der Brown University in Providence, in den USA also, war die Erforschung bestimmter diagnostischer und therapeutisch relevanter Zusammenhänge bei der Schistosomiasis, also bei der Bilharziose, einer, ich sagte Ihnen schon, sehr, sehr weit verbreiteten und sehr gefährlichen Tropenkrankheit.
Ja, Katharina Trost.
Ja, ich hätte gerne mal gewusst, oder ich würde gerne darauf zurückkommen, auf die Jahre 53, 56, wie Sie die erlebt haben.
Ja. Ja. Also, 1953, Sie wissen ja, 17. Juni. Also, ich bedauere Ihnen mitteilen zu müssen, dass ich hier keine Heldentaten berichten kann. Ich war in Rostock, mitten im Physikum. Am 17. Juni hatte ich Physiologie bei Professor Wacholder, einem ganz strengen Mann. Und ich bin also, ich wohnte damals in der Nähe der Klosterbachstraße und bin durch den Barnsdorfer Weg runter zur Anatomie gegangen. Sie wissen, wo das ist. Die Stadt war am 17. Juni, es war ein wunderschöner Tag, ich erinnere das ganz genau, war wie ausgestorben. Es waren kaum Menschen auf der Straße. Es fuhren dann in die Richtung Doberaner Straße ein paar sowjetische Panzer, aber das war alles, was ich gesehen habe. Mehr kann ich dazu nicht berichten. Aber es gab, wie Sie wissen, auch in Warnemünde, da wurde gestreikt, und in Berlin gab es natürlich diesen großen Streik. Der Grund war folgender. Und das war ja auch in Rostock so ein bisschen bei den Werftarbeitern, sonst wüsste ich nicht, bei den Werftarbeitern war das ein bisschen zum Tragen gekommen. Also als Studenten habe ich eigentlich nichts bemerkt. Aber der Grund war folgender. Im März 1953 war Stalin gestorben. Und damit hatten wir alle gehofft, dass es irgendwelche Erleichterungen geben würde. Denn der politische Druck war stark, und auch unter uns Studenten rumorte es natürlich ständig. Das hat sich nicht erfüllt, sondern es wurden eher die Arbeitsnormen erhöht, und das war dann ja letztendlich der, sagen wir mal, der letzte Auslöser für diese Unruhen. Aber 1953 ist mir noch in anderer Erinnerung geblieben. Erstens, das leibliche Wohl spielt ja auch immer eine Rolle. 1953 wurde in Rostock die Fischrationierung aufgehoben, weil die Fischfangflotte so aufgebaut wurde in Marienehe, dass ausreichend Fisch für die Bevölkerung zur Verfügung stand. Also man brauchte den nicht mehr auf Lebensmittel zu kaufen. Zweitens, 1953 wurden die lästigen Stromabschaltungen am Abend beendet. Bis dahin hatte man 1, 2, 3 Stunden am Abend keinen Strom und musste also bei Kerze studieren. Das ist ganz romantisch, aber auf die Dauer gesehen doch, naja. Und schließlich etwas, was wir natürlich auch wahrgenommen haben als Studenten, weil das diskutiert wurde. 1953 wurde Walter Ulbricht erster Sekretär des ZK der SED. Und damit begann eine Periode, die also, naja, wissen Sie, wohin die geführt hat.
Weitere Fragen. Jetzt habe ich Heiko Marski.
Mich würde interessieren, da wir Sie jetzt kennengelernt haben als ein Mann, der kein Blatt vor den Mund nimmt und wenn er nur ein sehr kleines. Und Sie haben ja auch Erfahrung in zwei medizinischen Systemen. Thema Gesundheitsreform, wo wir vorhin meinten, dass Sie sich eventuell dazu äußern würden, wenn eine Frage kommt, die jetzt Ich meine, Ola Schmidt hat ja gesagt, das Bezeichnende ist, dass alle Leute, also alle Interessengruppen dagegen argumentieren, aber nicht eine einzige Gruppe, nicht mal die Patientenverbände selbst mit dem Wohl des Patienten argumentieren, sondern nur damit, dass da Geld rausgezogen wird. Das heißt, es wird nicht ein einziges Mal darauf eingegangen, welche Folgen hat das für die Gesundheitsversorgung der Patienten. Das heißt immer nur, es wird gekürzt. Wie sehen Sie Ihre Folgen? Wo sehen Sie Positives? Wo sehen Sie Negatives?
Also dies ist natürlich ein Problem, da könnte man stundenlang, Sie sehen ja, wie lange die Regierung darüber verhandelt. Aber ganz kurz, um dies ganz kurz zu beantworten, eines ist sicherlich nicht vom Tisch zu wischen. Wer auch immer sich in der Gesundheitsreform äußert, hat, und so hart das klingt, muss ich das hier aus meiner Sicht sagen, ich mag falsch liegen, also wer immer sich dazu äußert, hat letztendlich nur die wirtschaftlichen Aspekte im Kopf, egal wer das ist. Die Ulla Schmidt weiß ganz genau, dass mit dieser Gesundheitsreform, das ist ja kein Geheimnis mehr, die Belastungen, die rein finanziellen Belastungen der Bevölkerung, insbesondere derjenigen, die in einer gesetzlichen Krankenkasse angesiedelt sind, zunehmen werden. Ganz im Gegensatz zu der Aussage, die früher gemacht wurde, dass alles reduziert würde, dass man alles tun würde, um die Kosten nicht weiter zu steigern. Die andere Seite hat auch nur ihre marktwirtschaftlichen Interessen im Kopf. Das sind, so leid mir das tut, viele der Ärzte, es gibt sicherlich auch welche. Ich möchte hier doch noch mal etwas sagen, was vielleicht auch prinzipiell wichtig ist. Wissen Sie, mir gefällt überhaupt nicht, dass heute die meisten nur von einem Job reden. Den macht man 1, 2, 3 Wochen oder 2 Monate, dann wirft man hin, macht was anderes. Kaum jemand hat noch einen Beruf. Bitte überlegen Sie sich mal den tieferen Sinn dieser beiden Aspekte. Beruf hat etwas mit Berufung zu tun. Ich habe viel gearbeitet, nicht nur ich. Als wir junge Assistenten waren, da wurde die Klinik in der Schillingallee, damals Leninallee, gebaut in den Jahren 1956 bis 1961. Wir haben dort sowohl als Studenten als auch als junge Ärzte gearbeitet, nicht nur in der Klinik, sondern wir haben die Auffahrt beispielsweise geschippt. Wir haben regelmäßig, man nannte das damals Subotniks, gemacht. Wir haben für unsere Klinik gearbeitet, ohne auch nur im geringsten daran zu denken, dafür etwas bezahlt zu bekommen. Wenn ich seinerzeit in den Dienst ging, dann begann der am Freitagvormittag, also früh um 7 Uhr, und endete am Montag Abend, bis man seine Arbeit erledigt hatte. Das war meistens spätabend. Kein Mensch hat das als besonders bedrückend angesehen oder hätte sich da finanzielle Vorteile davon erwartet. Es gab eine gewisse Zulage für den Sonntagsdienst, war minimal. Das ist heute ganz anders. Heute wird für jeden Pups, der gelassen wird, bezahlt. Oder es soll bezahlt werden. Entschuldigen Sie, dass ich das so sage. Das hängt auch damit zusammen, dass man einen Job ausübt, für den man berechtigterweise Geld erwartet und keinen Beruf mehr ausübt, indem man selbst aufgibt und von dem man überzeugt ist, dass er sinnvoll ist, dass man etwas Sinnvolles tut, das nicht nur einem selbst, sondern auch anderen, egal in welchem Beruf, nützlich ist. Ich glaube, das ist eine Erkrankung unserer neuen Zeit. Wir haben das von Amerika übernommen und keineswegs alles, was aus Amerika kommt, ist nachahmenswert. Das darf ich Ihnen wirklich sagen.
Jetzt habe ich Daniel Münzner.
Ja, ich möchte mal auf ein Thema zurückkommen, was wir hier schon in vielen Facetten hatten, was ich aber glaube, wo Sie vielleicht auch noch Interessantes beitragen können, nämlich zum Thema der dritten Hochschulreform.
Ja.
So wie ich das, mein Eindruck ist bisher, dass Sie, obwohl Sie zum Beispiel nicht in der Partei waren, sehr lange trotzdem relativ ungehindert arbeiten konnten, Sie konnten nach wie vor reisen. Und da würde mich einfach interessieren, war das ein generelles Tropenphänomen? Lag das vielleicht daran, dass Sie so ein, sag ich mal, exotisches Fach hatten mit der Tropenmedizin? Wie haben das Ihre Kollegen erlebt? Und wie hat sich das vielleicht im Zuge der dritten Hochschulreform verändert?
Ja, also dritte Hochschulreform 1968, 69. Da bin ich übrigens gerade Dozent geworden. Diese dritte Hochschulreform bestand im Wesentlichen darin, dass die Struktur der Universität komplett verändert wurde. Der Senat wurde aufgelöst, es gab einen wissenschaftlichen Rat und einen gesellschaftlichen Rat, die Fakultäten wurden entmachtet, die Fakultäten hatten praktisch nur noch die Aufgabe der Graduierung und stattdessen entstanden die Sektionen, ich glaube es waren 17 Sektionen an unserer Universität und der Bereich Medizin. Und diese Sektionen und der Bereich Medizin wurden jeweils von einem Direktor geleitet, der nicht gewählt wurde und auch nicht durch Ausschreibung, die gab es überhaupt nicht, herzitiert wurde, sondern der wurde eben indoktriniert von der SED. So war das. Das ist zunächst zu, und dann war es ja so, die dritte Hochschulreform hatte letztendlich die Aufgabe, unter dem damals in der DDR weit verbreiteten Slogan überholen ohne einzuholen, das Weltniveau zu erreichen. Danach strebten wir ja immer und das ist uns nie so recht gelungen. Also das waren so einige Aspekte. Und dann wollte man mit der dritten Hochschulreform, das ist noch ganz wichtig, weil es heute ähnliche Bestrebungen gibt, wollte man mit der dritten Hochschulreform eine engere Kooperation erreichen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Denn damals hinkte natürlich auch schon das wirtschaftliche Ergebnis in der DDR stark hinter den Erwartungen her. Nun, was die Reisetätigkeit und meine eigene Tätigkeit anbelangt, so kann ich das auch wieder nur aus meinem Bereich sagen. Ich habe das vorhin schon erwähnt. Es gab in der Klinik für Innere Medizin keineswegs nur mich als Nichtparteimitglied. Es gab eine ganze Reihe anderer Nichtparteimitglieder, die auch Professoren wurden. Also das stimmt nicht, wenn man sagt, das ist alles nur unter dem Aspekt möglich gewesen, dass man selbst parteipolitisch, weiß Gott, wie aktiv war. Das stimmt einfach nicht, sondern wenn man sich loyal verhielt und nicht unmittelbar gegen den Stachel leckte, dann konnte man schon durchaus auch seine eigene Laufbahn verfolgen. Und es gab etwas an unserer Klinik, das nicht an allen Universitätskliniken vorhanden war. Unser Chef, mein damaliger Chef, war Professor Gülzow, Klinikdirektor, übrigens auch parteilos, aber ein sehr anerkannter Gastroenterologe, der dessen Stimme auch in den Parteigremien durchaus Gewicht hatte und der uns Assistenten politische Aufgaben oder Bedrängnis weitgehend vom Halse hielt. Es wird, glaube ich, heute immer wieder auch mal ein falsches Bild von der DDR gezeichnet. Es gab nicht nur diese Unterdrückung, die gab es zweifellos. Aber es gab darüber hinaus auch Leben, man konnte lachen, man konnte eine Familie gründen, man konnte einen sicheren Beruf ausüben, da würden manche vieles heute dafür geben. das muss man auch einmal sehen. Also es sind immer zwei Seiten einer Medaille, die, bitte verstehen Sie mich recht, keiner will die DDR zurückhaben, ich am allerwenigsten, aber man hätte bei der Wiedervereinigung tatsächlich eine Wiedervereinigung machen können und nicht ein Schlucken dessen, was im Osten war. Dabei hat man sich verschluckt, wie man heute sieht. Und wenn man sich nicht verschluckt hat, dann hat man eben das, was man nicht gebrauchen konnte, abgewickelt. So einfach war das. Denken Sie nur an unsere Polikliniken im medizinischen Bereich. Das waren hervorragende Einrichtungen. Was passiert heute? Es wird wieder genau das Gleiche gemacht, nur unter einem anderen Namen. Also da ist man so engstirnig gewesen, das hätte nach meinem Dafürhalten eine ganz andere Synthese ergeben können. Aber da spielen natürlich viele Lobbyisten eine Rolle. Das ist ja nicht immer die Regierung, die hat ja am wenigsten zu sagen, sondern das ist die Industrie, das sind die Wirtschaftsmagnaten, die das Leben und den eigentlichen Werdegang bestimmen. Machen Sie sich doch nichts vor. Das, was parteipolitisch getan wird und was von der Regierung her getan wird, in meinen Augen jedenfalls, ist das minderwertig gegenüber den Möglichkeiten, die also die Großindustrie hat. Im medizinischen Bereich sind das die Krankenkassen. Also sehen Sie mal, wenn ich das noch schnell sagen darf, ich habe nie verstanden, auch als ich ärztlicher Direktor war, habe ich das publik gemacht. Ich wurde damals ja konfrontiert mit völlig neuen Aspekten. Es gab bei uns eine Krankenkasse, die SVK. Und das ging ausgezeichnet. Die wohnt in einer Baracke oder hat Betrieb, schreibt Kram in einer Baracke. Heute gibt es hunderte von Krankenkassen mit hunderten von Präsidenten, mit vielen, vielen hunderten von Prachtgebäuden und mit einem Verwaltungsetat, wenn man den Zahlen glauben darf, von 8 Milliarden jährlich. 8 Milliarden jährlich, die gewissermaßen unserem Geld, das wir als Krankenkassenbeitrag abliefern, zunächst mal entzogen werden. Und was dann noch übrig bleibt, damit bezahlt man die Unkosten. Also Sie sehen, ich bin ein Revolutionär. Aber
ich habe jetzt noch Christian Hall. Ich war selber auf der Liste, aber die dritte Hochschulreform ist besprochen, wobei uns deutlich ist, es ist fächerspezifisch zu differenzieren. Ja. Also im Fach Geschichte war es nicht so einfach, ohne Parteibuch Karriere zu machen.
Das kann schon sein, ja, ja.
Insoweit
ja.
sind die Fächer zu unterscheiden. Aber ja. für die Medizin, denke ich, ist es sehr, sehr wirkungsvoll und Sie haben ja durchaus deutlich werden lassen, dass es bei Ihnen überhaupt nicht um den Job ging, sondern ein hohes ethisches Verantwortungsbewusstsein dahinter steht. Aber ich wollte mich nicht einreden. Christian Hall mit der letzten Frage, bitte.
Professor Ziegler, Sie haben ja gesagt, Sie sind ein Revolutionär. Waren Sie das auch schon als Student? Meine erste Frage, also schon 51 und daran anschließend als Professor konnten Sie ja sicherlich Studentenschaft auch einschätzen. Auch, ja. Sie haben es schon angesprochen hinsichtlich Romantiker und Realisten. Ja. Aber inwiefern änderte sich vielleicht die Zusammensetzung der Studentenschaft auch durch die Hochschulreform?
Ja, also bitte nehmen Sie das nicht so ganz wörtlich mit dem Revolution. Ich bin ein ganz ruhiger Mensch eigentlich, nur manchmal, ja. manchmal da brause ich auch auf, wenn es zu doll kommt. Aber zu Ihrer Frage zurück. Tatsächlich hatte ich auch so manche Nackenschläge. Also ich will Ihnen zwei oder drei erzählen. Als Student, ich war im zweiten Studienjahr und hatte ein ganz gutes Examen abgelegt, Zwischenexamen abgelegt. Da gab es in meinem Semester zwei Damen, zwei Kommilitoninnen. Manchmal sind die, ist das weibliche Geschlecht, bitte nehmen Sie mir das nicht übel, manchmal etwas rigoroser als impulsiver, darf ich vielleicht das mal etwas abmildern, als das die männlichen sind. Also es gab zwei Kommilitoninnen, die das Sagen hatten und die dann auch weiter berichteten an andere Dienststellen. Jedenfalls, ich konnte als Student auch meinen Mund nicht immer halten und habe zu manchen Dingen auch das gesagt, was ich dachte, was man nicht immer tun soll. Alles, was man sagt, soll wahr sein, aber man braucht ja nicht alles zu sagen, was wahr ist. Nun, immerhin, ich habe damals als junger Mensch, ist man da impulsiver, ich habe damals dies und jenes auch gesagt. Und die Folge war, dass nach dem zweiten Semester ich kein Stipendium mehr bekam. Ich stand also ohne Geld da und mir hat eigentlich dann nur weitergeholfen, dass ich war immer schon begeistert für die Anatomie. Das war übrigens das einzige Fach, das damals also im ersten beiden Semestern mit der Medizin überhaupt was zu tun hatte. Sonst gab es Chemie und Gesellschaftswissenschaften und weiß nicht was, Chemie, Biologie und so etwas. Das interessierte mich alles nicht so sehr. Ich habe dann also in der Anatomie als Pflichtassistent oder als Hilfsassistent, sagen wir besser, gearbeitet und mir da dann über einige Jahre, es ging zwei Jahre, was ich zum Leben brauchte, eben erarbeitet, so wie man das heute auch macht. Aber ich habe das verbunden mit meiner medizinischen Ausbildung. Ich habe in der Medizin, in der Anatomie viel gelernt. Ein zweites Beispiel. Ich fuhr als Schiffsarzt und als auf jedem Schiff gab es zu meiner Zeit, das war also 1961, 62, einen Politoffizier. Und es gab an Bord Clubabende, da war die Bordparteiorganisation, die Bord-FJ-Organisation, die Bordgewerkschaftsleitung und so weiter, die waren da vereinigt und man musste also, ja, das war so, und man musste da eben dies und jenes auch sagen. Und es war gerade die Zeit 1962, als die Wehrpflicht in der DDR eingeführt wurde. Ehrlicherweise muss man sagen, meine Damen und Herren, dass in der Bundesrepublik die Wehrpflicht schon 1956 eingeführt wurde. Also nur, um das mal auch richtig zu stellen. Aber 62, da wurde die Wehrpflicht in der DDR eingeführt und die Vorgeplänkel waren also während meiner Seereise. Und ich habe dann bei diesen Clubabenden an Bord überhaupt kein Hehl daraus gemacht, dass ich das nicht für gut halte. Denn ich als Kriegsgeneration noch, es gab damals nach dem Krieg, ein Spruch, den wir alle gelernt hatten aus eigener Erfahrung, die können sich das gar nicht mehr vorstellen, was es bedeutet, wenn man unter Beschuss ist oder wenn Bomben fallen, das können sie sich überhaupt nicht vorstellen. Und wenn Tote um sie herum liegen. Nie wieder Krieg. Das war das, was jeder von uns wollte und auch zum Ausdruck brachte. Nun, ich war also so pazifistisch gesinnt und habe das in diesen Bordclubabenden auch zum Ausdruck gebracht, auch öffentlich zum Ausdruck gebracht dort. Und als wir dann zurückkamen, da hatte ich hier ein sehr, sehr ernstes Kadergespräch mit der Parteileitung in der Klinik, denn mein Politoffizier an Bord, der hatte das natürlich weitergetragen. Und dann gab es also hier eine große Parteiversammlung und ich musste Rede und Antwort stehen. Ich hatte großes Glück, dass ich da ungeschoren davon gekommen bin. Also das sind so kleine Erlebnisse am Rande. Aber vielleicht hier noch eins, wenn ich das ganz schnell sagen sollte, weil das so hübsch war. Wir lagen vor Westafrika und vor Accra, der Hauptstadt von Ghana. Und da kam der Port Health Officer an Bord. Ich hatte als Arzt die Einklarierungsaufgaben, was den medizinischen Bereich anbelangt, zu erledigen. Das Ganze ging auf Englisch vor sich und das war so ein sehr gut aussehender, weißhaariger Ghanese. Und als wir das, also der Politoffizier stand da, war natürlich auch dabei, der hatte überall seine Ohren. Und als wir dann am Ende waren mit dieser Einklarierung, da sagte dieser Ghanese plötzlich auf Deutsch, auf Wiedersehen, Kaiser war gut. und da haben wir ihn dann gefragt, wie das denn käme. Und er erzählte, er war also ein Stammesangehöriger der Ewe. Der Stamm der Ewe war in Togo beheimatet und Togo war nach dem Ersten Weltkrieg, war ja deutsche Kolonie, war geteilt worden in einen französischen Teil und in einen englischen Teil. Und daher kannte er also noch ein bisschen Deutsch, und das war das, was er zur Infrastruktur erzählte, dann, dass Eisenbahn gebaut worden war und so etwas zur Kaiserzeit. Und das hat dieser Politoffizier natürlich dann auch zur Sprache gebracht bei dieser Auseinandersetzung vor der Parteileitung. So, ich bedanke mich, bitte um Entschuldigung,
ja, das dass wir
etwas überzogen haben.
Einen Fachmediziner erlebt, der sowohl das Fach souverän beherrscht, selbstverständlich auch die deutsche Sprache, und dabei vermitteln konnte, dass ein hohes Maß ethischer Orientierung im medizinischen Bereich notwendig ist. Es geht nicht um Kapital, es geht um Menschen. Und deswegen sind wir wiederum bereichert und wir werden voneinander hören. Es gibt also ein Protokoll. Die Sitzung ist jetzt leider geschlossen, aber wir sehen uns nächste Woche noch in anderen Zusammenhängen. Die Sitzung ist geschlossen. Vielen Dank.
Viel Freude noch bei Ihrem Seminar weiterhin.